Ja, herzlich willkommen zu unserer 19. Sendung Schöner Stottern. Was braucht's der Worte mehr? Auf Lora 92.4 mit Armin Steigenberger.
Und Enrico Strathausen, wir sprechen mit euch jeden fünften Donnerstag über Themen rund um Stottern.
Ja, es ist jetzt gerade 2 Monate her, dass wir uns mit unserem Studiogast Mechthild Engert sehr angeregt über Stottern als Heldenreise unterhalten haben. Und wie man dazu gedrängt werden kann, seinem persönlichen Ruf zu folgen, um seine Talente und Ziele unabhängig von Sprechflüssigkeit zu verwirklichen. Es war sehr spannend, was wir in Bezug auf das Stottern dabei alles herausgefunden haben. Auch von euch zu Hause kam dabei guter Input.
Ja, und auch heute haben wir wieder einen Studiogast für euch, Miriam Littig aus München. Und dazu natürlich noch ein spannendes Thema, nämlich Stottern, Turntagging und Rederecht. Turntagging meint den Sprecherwechsel im Gespräch. Wie gelingt es in einem Gespräch als Sprecher an die Reihe zu kommen? Wie verschafft man sich das Wort? Und welche Prozesse laufen dabei ab? Gerade beim Stottern wird das Turntagging als zeitlich fein abgestimmter Mechanismus in der Gesprächsorganisation vermutlich am meisten unterschätzt. Und uns interessiert dabei insbesondere, wie sich eben dieses Phänomen des Sprecherwechsels auch auf Stottern auswirkt und umgekehrt.
Ja, wir möchten also heute mit euch zu Hause über das Turntaking reden und wie es euch dabei in Gesprächen gelingt, euer Rederecht zu sichern. In öffentlichen Situationen vielleicht anders als im privaten. Jeder kennt ja die alltägliche Situation im Gespräch. In der Regel läuft es quasi vollautomatisch ab, dass man sich im Gespräch ergänzt. Jeder sich einbringt und der Wechsel geschieht fliegend und rasch. Gespräche sind interaktiv, das heißt, der Interaktionsprozess wird von allen Beteiligten gesteuert und dementsprechend miteinander ausgehandelt.
Ja, und faszinierend ist ja auch, also dass der Sprecherwechsel, so hochkomplex er auch ist, im Prinzip es nur zu weniger als 5% zu Überlappungen kommt. Also, und Überlappungen sind, wenn zwei Sprecher gleichzeitig reden. Auch die Pausen zwischen zwei Redebeiträgen sind in der Regel oft nur wenige Mikrosekunden lang. Zum Sprecherwechsel gehört also auch, wie so oft im Leben, das richtige Timing. Also die Frage ist demzufolge, wie sich das Turntaking in Bezug auf die Redeflussstörung Stottern verhält, wo wesentlich mehr und oftmals auch unbeabsichtigte Pausen zu erwarten sind.
Und zum Einstieg ins Thema, das zudem ja Stotternde wie Nichtstotternde gleichermaßen betrifft, wollen wir uns im Studio hier zunächst zu dritt über unsere Erfahrungen als Stotternde zum Thema austauschen. Ihr zu Hause könnt euch also erstmal entspannt zurücklehnen und dabei mal Acht geben, wie es uns gelingt, das Rederecht zwischen uns auszuhandeln.
Was habt ihr zu Hause für Erfahrungen mit dem Sprecherwechsel in Alltag und Beruf gemacht? Kommt ihr zu Wort? Wie stellt ihr es an? Wie stellen es andere an, zu Wort zu kommen? Fragen über Fragen. Bei uns kommt ihr zu Wort unter 089 3x die 4 09 4 3 6.
Ja, zuletzt habt ihr Josh Woodward mit Sticky Bee gehört. Ihr seid bei Schöner Stottern auf Lora 92.4.
Zum Thema Stottern, Turntagging und Rederecht. Als Studiogast begrüßen wir Miriam Littig aus München, die unserem Aufruf gefolgt ist und uns heute tatkräftig in der Sendung unterstützen wird. Hallo Miriam.
Hallo.
Hallo Miriam. Magst du dich vielleicht kurz ein bisschen vorstellen?
Ja, also ich bin Miriam Littig. Studiere auf Bachelor Germanistik und Latein und ich freue mich, dass ich jetzt einfach bei euch dabei sein kann.
Gut. Ja, jetzt haben wir nichts ausgemacht, weil wir wollen jetzt hier eigentlich spontan schauen, wie das mit dem Rederecht läuft.
Genau, und jetzt haben wir uns entschieden, nicht zu sprechen. Okay. Ja. Okay, also dann fangen wir jetzt einfach. Also. Ja, also dann werfe ich jetzt einfach mal so spontan die Frage in den Raum, wie es euch einfach beim Sprechen geht, also wie ihr den Sprecherwechsel wahrnimmt, was ihr für Erfahrungen macht.
Also bei mir ist es ja so, dass ich eigentlich mit dem Stottern sehr offen jetzt umgehe. Aus dem Grund komme ich in Gesprächen eigentlich ganz gut klar damit. Man muss einfach souverän und selbstbewusst auftreten, dann ist man auch nicht angreifbar.
Was meinst du mit spontan? Also jetzt einfach mal so.
Wie spontan?
Ja, also wenn du quasi spontan im Gespräch bist. Also, weil du gerade meintest, ich bin da relativ spontan und genau.
Ja, es ist einfach so, wenn zum Beispiel spontan irgendwie eine Blockade auftritt, dann macht es mir jetzt nichts mehr aus. Also ich spreche dann einfach wieder ganz normal weiter.
Ich habe mir gerade überlegt, wie wir so uns hier so 3 Sekunden angeschaut haben, ob das nicht so ein typisches stotternden Erlebnis ist, dass man erstmal so relativ defensiv abwartet, kommt da nichts von den anderen und nicht hochbeleid, jetzt muss ja ich sogar was sagen. Also das ist ja so ein bisschen typisch.
Ja, ich glaube, das fällt auch so ein bisschen unter den Bereich Höflichkeit.
Ja,
also klar. Einfach mal zu schauen, okay, abwarten, was passiert jetzt, genau, und dann schauen, ob ich jetzt derjenige sein werde, der jetzt als nächstes spricht.
Ja. Und es kommt ja auch immer darauf an, mit welchen oder mit wem man spricht, also ob der Gesprächspartner einem bekannt ist oder nicht. Weil wenn ich mit einer bekannten Person mich unterhalte oder spreche, da ist es ja dann oft auch so, dass sie mich ja schon sehr gut oder ein bisschen also kennt, wie ich mich ausdrücke, welche Gesten ich mache. Demnach kann sie auch sehr gut dann auf mich eingehen, oder?
Hast du dich damit deiner Bekannten mal darüber unterhalten? Also habt ihr es mal irgendwann mal miteinander ausgehandelt? Ja, also sprich, wenn bei dir eine Blockade kommt.
Also ja? Genau, das habe ich eigentlich mit allen, mit denen ich so privat zu tun habe, ja auch offen angesprochen, dass ich stotter, und wenn ich irgendwie mal einen Hänger habe, dann hakt die nicht ein und spricht für mich das Wort, sondern sie gibt mir Zeit und hat auf jeden Fall immer Geduld.
Okay. Wie merkt man das eigentlich, dass man jetzt dran ist? Also wie wird das eigentlich ausgehandelt? Frage ich mich.
Ja, also ich glaube, das Erste ist auf jeden Fall erstmal diesen Redeimpuls, also den man ja letztlich auch wahrnimmt. Also man merkt ja, okay, jetzt will ich was sagen, und das ist dann eigentlich auch also genau dieser Punkt. Nur ist halt die Frage, ob der andere dann auch schon so weit ist. Also mit seinem Redebeitrag, ich denke, vieles passiert über den Blickkontakt. Ja, also letztlich, wenn der andere sein Rederecht nicht abgeben will, dann passiert es halt auch, dass er mal den Blickkontakt entzieht, zum Beispiel. Oder dann auch relativ schnell spricht, damit der andere sich dann eher nicht einklinken kann. Ja, das sind halt auch, oder halt auch lauter wird. Das sind, glaube ich, auch so ganz typische Reaktionen.
Ich meine, manchmal merkt man ja schon, wenn der andere schon so am Tun und Machen ist und ungeduldig Blicke wechselt und hin und her schaut und sagt, ja, und ich will jetzt aber gleich was sagen. Also man kriegt es in der Regel mit, wenn andere drankommen will.
Oder einfach mal irgendwie tief einatmet oder durchatmet oder sich aufrichtet.
Ja, genau.
Du meinst vorhin, Miriam, also dass es einen Unterschied macht, also ob du dich mit jemandem unterhältst, der schon weiß, dass du stotterst, ja, und was macht es denn für einen Unterschied zu jemandem, mit dem du dich noch nie unterhalten hast?
Also ich habe zum Beispiel einmal erlebt, dass ich mich mit einer unbekannten Person, die ich eben davor noch nicht gekannt habe, unterhalten habe. Und die war eine sehr schnell sprechende Person. Und da habe ich halt mir gedacht, dass wenn die dann noch auch auf eine Antwort warten muss, dass die wahnsinnig ungeduldig ist und einfach mich abgewürgt hat oder so.
Also wie konkret hat sie dich abgewürgt? Also hast du da was wahrgenommen?
Es war jetzt nicht unhöflich, aber vielleicht hat es auch, also vielleicht spielt ja in Gesprächen auch immer eine Sympathie oder Antipathie ja auch damit rein. Also ob man, ob da zwischen den zwei Sprechenden die Chemie stimmt. Aber ich meine, ich habe eher das Problem, wenn mein Gegenüber ungeduldig ist beim Sprechen und auch beim Zuhören.
Also es gibt da ganz viele Signale, denke ich, die da ablaufen. Also körpersprachliche Dinge oder Stimmführung, also nonverbale Signale erstmal, die signalisieren, also kommen zum Punkt, ich will auch mal was sagen jetzt ungefähr.
Also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du aber in der Kommunikation aber auch so eine, ja, also nennen wir es mal so einen strukturellen Zwang, ja. Also je nachdem, was dein Gegenüber sagt, also entwickelt es ja irgendeine Kraft, die auf dich einwirkt. Also der Klassiker ist quasi, jemand stellt dir eine Frage und du musst antworten, ja. Was ja auch für uns Stotternde mitunter, also wenn es jetzt so die klassischen Fragen sind, wie heißt du, wie ist deine Telefonnummer, wo wohnst du, wo im Prinzip relativ schnell dann eine Antwort kommen muss.
Und wo noch eine eindeutige Antwort, also wo du jetzt nicht es anders formulieren könntest, sondern wenn mich jemand fragt, wie ist dein Vorname, dann gibt es da nur eine Möglichkeit, die ich antworte.
Richtig.
Ja, genau. Also das heißt, also bist du eigentlich echt im Zugzwang.
Genau, also, das ist der Punkt,
ja. Ja, also und das wird dann natürlich dann auch noch körpersprachlich, stimmlich und so weiter begleitet, aber letztlich lenkt ja auch derjenige, je nachdem, was er sagt, eine Richtung, wo es hingehen kann. Also das andere Beispiel ist ja auch, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, irgendwie läuft einem über der Straße, also oder auf der Straße jemand entgegen, den ihr kennt und er grüßt euch. Das heißt...
Du weißt gar nicht, wer das ist oder so.
Nee, also unglässig ist das ja so ritualisiert, also dass du dann im Prinzip auch zurückgrüßen müsstest im Prinzip. Ah, okay. Aber weil du es dann nicht so schnell rausbekommst oder so, es irgendwie verzögert ist, dann... und das sind halt echt so die Punkte, wo dieser Sprecherwechsel stattfindet, wo dann eigentlich auch auffällt, wenn so nach der ersten Äußerung von uns dann nichts mehr kommt, dann ist, genau. Und ich glaube...
Ja, das stimmt. Also das passiert hin und wieder in so Situationen eben, dass man praktisch jetzt also von den Konventionen her was sagen müsste eigentlich. Also das wird erwartet und es kommt halt nichts. Ja. Also das kenne ich auch, ja.
Wie geht's euch zweien denn, wenn es zu einem Sprecher... Wechsel kommt. Unterstützt ihr dann etwas mit Gesten, mit Handbewegungen oder?
Ja, die Gesten laufen automatisch ab. Also da muss ich nicht drüber nachdenken, ob ich jetzt eine Geste mache oder, also weiß ich nicht. Aber klar, ich meine, man kann es natürlich noch so ein bisschen unterstützen und halt dann noch extrem rumwedeln bei Gesten, aber es ist jetzt irgendwo nicht.
Genau, und vor allem, wenn ihr sehen könntet, wie Armin gerade mit seinen Armen, also mit seinen Armen vor uns rudern stand. Ja. Ein sehr schönes Bild. Okay. Ja, das ist, also und ich, das, also letztlich denke ich mal, also ist halt eine Frage, also ja, also meinst du, wie wir das Rederecht kriegen oder wie wir es verteidigen?
Wie ihr das halt Rederecht bekommt.
Nee, gut, also ich ich fange dann einfach an zu sprechen, also wenn ich den Impuls habe und letztlich bekommst du ja mit, ob der andere dann weiterreden will oder ob ich freie Fahrt habe. Ja, also das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, also wenn ihr euch mit mehreren Personen unterhaltet, also und zwei, drei gleichzeitig loslegen, also irgendwie wird sich dann so festlegen, also dass ich dann plötzlich nur noch zwei Personen unterhalte und die anderen machen dann quasi einen Rückzieher. Also sie legen schon los und merken dann, ah, okay, da findet das was statt und dann geht's zurück.
So ist es häufig. Also was mir in größeren Runden oft passiert, ist auch die Tatsache, dass das Thema dann eine Eigendynamik hat. Also dass ich dann was beitragen möchte, zunächst bloß... 5 Minuten später sind die schon wo völlig anders, wo das überhaupt gar nicht mehr reinpassen würde, was ich eigentlich noch beitragen wollte.
Also und was machst du dann, um dann wieder reinzukommen?
Also entweder sage ich dann, ich wollte vorhin noch sagen, Punkt, 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 oder ich lasse es einfach. Weil ich denke, dass das Thema sich halt jetzt schon so weiterentwickelt hat, dass es jetzt sinnlos wäre, nochmal zu sagen, ja, jetzt gehen wir nochmal zum Anfang zurück, wo wir vor 10 Minuten waren. Das ist manchmal, denke ich mir, so wichtig war es gar nicht.
Ja.
Also manchmal denke ich mir auch, es war total wichtig und dann sage ich es noch, aber...
Und habt ihr manchmal das Gefühl, dass man euch in bestimmten Gesprächen dann nicht ernst nimmt? Oder so?
Meinst du wegen dem Stottern oder meinst du, selten. Also es ist mir, sagen wir mal, als Jugendlicher noch häufiger passiert als heute, weil heute ist das eigentlich kein Thema mehr.
Ja, man muss einfach offen dazu stehen, genau.
Ja. Ja gut, ich glaube, es macht auch einen Unterschied, wie schwer du stotterst. Ja, also ich glaube, den Unterschied, also den sollte man auf jeden Fall treffen. Also, obwohl es ein Stottern mit einer schweren Symptomatik auch einfach leichter fallen kann, reinzukommen ins Gespräch. Ich glaube, es hängt immer so ein Stück weit auch von dir selbst ab, was du auch für Erfahrungen gemacht hast in der Kommunikation.
Auf jeden Fall,
aber letztlich, sind die Erfahrungen jetzt erstmal relativ positiv. Also es passiert irgendwie selten, dass ich mir denke, das war jetzt aber echt ein blödes Gespräch. Also obwohl es auch immer wieder verpasste Redegelegenheiten gibt, aber ich glaube, das geht Normalsprechern auch so, also dass man irgendwie so die Einfahrt verpasst und oder die Ausfahrt,
Die Einfahrt.
Genau. Und dann,
Ja, wie geht's euch zu Hause? Wäre jetzt mal die Frage. Also ihr könnt euch gerne hier einklinken. 089-44-09-436.
Das heißt, ich bin jetzt dran, oder?
Du bist jetzt dran.
So nett, dass wir heute das Thema Sprecherwechsel haben.
Genau.
Das passt so. Genau, ich habe gerade einen Faden verloren. Ja, wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik von Beirut Port of Call. Ja, zurück bei Schöner Stottern auf LoRa 92.4 mit dem Thema Stottern, Turntaking und Rederecht.
Und dazu nun ein paar Hard Facts aus der Wissenschaft. Wie zu Beginn der Sendung bereits angesprochen, wechseln sich in jedem Gespräch die Sprecher ab. Eine Person fängt an zu sprechen, hört auf, dann ergreift der Gesprächspartner das Wort, spricht und hört wieder auf zu sprechen. In der Gesprächsforschung fragt man sich, wie wird eigentlich dieser spontane Wechsel, das sogenannte Turn-Taking, organisiert?
Ja, abgesehen von Gesprächssituationen mit festen Hierarchien, wo von vornherein festgelegt ist, wer wann reden darf, wie zum Beispiel in der Schule oder in der Uni oder bei einer Betriebsversammlung, müssen sich die Partner in Alltagsgesprächen durch ihre Äußerung selbst steuern und den Sprecherwechsel miteinander aushandeln. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich eben gerade auch in unserer Unterhaltung mitbekommen. Wir waren ja noch relativ zögerlich und haben uns auch schön ausreden lassen. Ja, in der Regel passiert so ein Sprecherwechsel wirklich blitzschnell. Am Ende eines Redebeitrags an einer sogenannten übergaberelevanten Stelle, also wo die Sprecher wechseln können, aber nicht müssen. Diese Übergangsstelle, die ist vergleichbar mit einer Kreuzung im Straßenverkehr.
Ja, genauso wie im Straßenverkehr, also wie der Straßenverkehr einer festen Ordnung folgt, gibt es auch im Sprecherwechsel entsprechende Regelungen, um den fließenden Ablauf zu koordinieren. Und dementsprechend gibt es drei Möglichkeiten, wie sich der Sprecherwechsel organisieren kann. Zum einen suche ich, wenn ich selbst die Sprecherrolle habe, einen anderen Sprecher aus, indem ich ihn direkt anspreche. Das ist die sogenannte Fremdwahl. Oder ein anderer Sprecher schnappt sich selbst das Rederecht. Das ist die Selbstwahl. Und die dritte Möglichkeit ist, wenn ich bis zur nächstmöglichen Redeübergabe einfach weiterspreche. Das heißt, das Rederecht wird also immer wieder neu und immer nur für eine Redegelegenheit verteilt. Und funktioniert es einmal nicht, gibt es verschiedene Hilfsmechanismen, um die Gesprächsordnung wiederherzustellen.
Wie wir vorhin ja auch schon kurz angesprochen haben, also setzen diese sensiblen Stellen, also im Übergang von einem zum nächsten Sprecher ein sehr präzises Timing voraus. Das heißt natürlich auch, also dass alle Gesprächspartner aufgefordert sind, zuzuhören, also damit sie einerseits verarbeiten können, was das Gegenüber sagt, um aber gleichzeitig auch nicht, also die ganzen Signale, die vom Gegenüber kommen, zu verpassen, damit halt tatsächlich auch ein Sprecherwechsel stattfinden kann.
Und das Signal, wer als nächstes sprechen darf, wird also durch unterschiedliche verbale und körpersprachliche oder stimmliche Mittel zwischen den Gesprächspartnern ausgehandelt. Sprecher und Hörer steuern sich dabei gegenseitig. Also gibt es ganz verschiedene Sachen, also über Blickkontakt oder eine Handbewegung, hörbares Atemholen, schnelles Kopfnicken oder auch direktes Ansprechen. Darf ich mal unterbrechen oder darf ich bitte zu Ende reden? Und je nachdem eben, wie eingespielt dieser Mechanismus ist, merkt man, dass eben auch ein fehlender Blickkontakt den Sprecher leicht aus dem Konzept bringen kann. Und so kommt es dann auch zu Verzögerungen und Umformulierungen in den Äußerungen.
Also, für den Sprecherwechsel sind also die Signale entscheidend, die eine entsprechende Redeübergabe anzeigen, um eben solche Unterbrechungen und Überlappungen im Redefluss zu vermeiden. Und gerade bei uns Stotternden, also wird die Gesprächspause, werden sie eben symptombedingt in der Nähe, also von so einer Redeübergabe relevanten Stelle auftritt, also oft vom Gesprächspartner als Einladung zum Sprecherwechsel missverstanden. Spannenderweise ist es ja weniger wichtig, für eine Blockade oder ein Hänger mitten im Redebeitrag passiert, aber umso näher so eine Blockade quasi also zu dieser Wechselstelle kommt, umso größer ist eigentlich die Gefahr, also dass unser Gegenüber der Meinung ist, okay, jetzt kann ich loslegen. Ja. Genau. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, warum sich so viele Stotternde auch echt eine Vielzahl an Bewältigungsstrategien zugelegt haben, wo wir später dann auch nochmal so ein paar Strategien vorstellen wollen.
Genau, und also bedingt eben durch die Begleitsymptome des Stotterns können die Signale vom Gesprächspartner nicht immer eindeutig interpretiert werden, was auch eben zu ernsthaften Schwierigkeiten in der Aushandlung des Sprecherwechsels führen kann. Das ist der Fall, wenn es zum Beispiel an Mimik oder Gestik fehlt. Und eben je nach der Schwere des Stotterns haben Personen mit stummen Blocks wahrscheinlich mehr Probleme, ihr Rederecht zu sichern, als Personen mit hörbarem Stottern, also mit Wiederholungen und Lautdehnungen. Und gerade beim Telefonieren kann es natürlich kritisch werden. Also das Thema hatten wir ja schon mal, weil da eben überhaupt keine optische Kommunikation stattfinden kann, wo es für den Hörer eben, also wo der Hörer die nicht hörbaren Stottersymptome nicht sehen kann.
Mensch. Ja, viele Schachtelsätze heute, aber gut. Damit dieser Sprecherwechsel funktionieren kann, und damit es eben weniger zu diesen Unterbrechungen kommt, spielen natürlich Starter und Füllwörter wie ich habe jetzt auch schon ein paar produziert, eben auch eine wichtige Rolle, also obwohl sie ja eigentlich so in Sprechtherapien oder beispielsweise auch in Rhetorikschulen eher als ungünstig und als schlechte Angewohnheit betrachtet werden und aus diesem Grund ebenfalls auch abtrainiert werden. Ja, das heißt quasi, also dass Füllwörter eben auch unter anderem dazu dienen, sich das Rederecht zu sichern, indem man eben seinem Gesprächspartner signalisiert, hey, ich bin noch nicht fertig, also ich habe meinen Satz noch nicht fertig formuliert und ich habe jetzt aber noch vor, ihn fertig zu stellen, so wie ich es gerade quasi gemacht habe.
Genau. Genau, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, weil vor diesem Hintergrund spielt dann auch eben die Begleitsymptomatik des Stotterns eine ganz andere Rolle, weil es zeigt ja auch, wir sind noch beim Reden und wir sind noch dran. Jetzt haben wir einen Hörer in der Leitung.
Genau.
Sollen wir den gleich jetzt, ja?
Ja, genau.
Dann tun wir ihn gleich jetzt.
Hallo?
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 Hallo? Hallo?
Mechthild. Erkannt. Hallo.
Hallo. Ich habe jetzt abgewartet, ob sich ein günstiger Augenblick zum Anrufen ergibt, aber es hat sich nicht ergeben. Nee. Und ich habe jetzt einfach zwischendrin telefoniert.
Super, dass du anrufst.
Ja, vor allem, was du, Enrico, gemeint hast, dass die Ähs dazu beitragen, dass man nicht unterbrochen wird, das glaube ich so eigentlich nicht. Drum habe ich jetzt auch gleich telefonieren, also anrufen müssen, weil ich denke, das hat noch andere Gründe. Mhm. Ich glaube, dass ein Block einfach sehr beängstigend ist, wenn man gar nichts rausbringt. Das ist meine Meinung. Jetzt ist ein echtes was nicht mit Stottern zu tun hat, wo ich überlege, was ich noch sagen will. Ich habe nicht so viele Probleme, dass der Sprecherwechsel nicht funktioniert. Mhm. Der funktioniert in der Regel schon, wenn man sich sieht, und funktioniert absolut gut, wenn man sich kennt.
Ja, das stimmt.
Wo es Probleme gibt, ist tatsächlich, also was ich auch kenne, ist am Telefon. Da ist ja eigentlich, was ich in Therapien gelernt habe, beinhaltet, dass man eine Pause macht, dass man sich quasi sammelt und dann wieder anfängt. Aber das ist beim Telefonieren, finde ich, ganz ungünstig. Also da habe ich tatsächlich sehr viele Missverständnisse erlebt. Und darum handhabe ich es so, dass ich da quasi immer laut gebe, also dass der andere merkt, da ist noch jemand da und will was sagen. Ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt in einem stummen Block verharre oder eine sehr, sehr lange Pause entstehen lasse. Also das habe ich gefunden, das ist nicht praktikabel.
Wir haben ja auch schon mal eine Sendung gemacht zum Thema Telefonieren, also was bei mir oft ist eben beim Telefonieren, wenn ich also jemand anrufe und am Anfang gleich schon gar nichts rausbringe, dann ist oft gleich der Ofen aus. Also die fragen danach, hallo, hallo, was ist da? Und die hören dann irgendwie nichts mehr und legen einfach auf. Also das ist so der Klassiker.
Genau, drum versuche ich, möglichst im Sprechen zu bleiben, wenn ich reden will. Also es ist dann zwar so, dass die anderen natürlich merken, dass ich stottere, aber das ist ja nicht schlimm, es stimmt ja, es stimmt. Und dann war noch der andere Punkt, ich erlebe, wenn dann jemand merkt, er hat mich unterbrochen, weil ich gerade gestottert habe oder gerade im Stottern bin, dann ist es eigentlich jedem sehr unangenehm. Das ist nicht schön für jemanden anderen, unhöflich zu sein. Und mir geht es auch so. Also ich habe das auch schon erlebt, dass ich nicht merke, dass jemand im Prinzip noch nicht zu Ende geredet hat. Mhm, und unterbreche, was mir auch extrem peinlich ist.
Also ich glaube, das liegt ja auch tatsächlich daran, also dass jeder von uns ja, also nennen wir es so ein soziales Image hat, ja, also
genau.
Also einen positiven Selbstwert, also den man so in der Öffentlichkeit dann auch präsentiert, und dass wir Menschen natürlich dann auch versuchen, uns gegenseitig unsere Images zu schützen. Also das heißt, also wenn es halt eine Abweichung zum Beispiel wie im Stottern in der Kommunikation gibt, also versucht man das ja auch dann natürlich in irgendeiner Form, ich will nicht sagen ausblenden, aber letztlich aber schon so weit, also dass man eben versucht, also ja, also dem anderen auch, wie soll ich sagen, also seine Würde auch zu lassen, ja, ja, also und letztlich wird das ja auch in der Kommunikation, also miteinander verhandelt, also das, ja, also das ist ja auch stellenweise so ritualisiert, was da im Prinzip abläuft, und das meinten wir vorhin auch mit diesen Hilfsmechanismen, ja, also sprich, also wenn es in der Kommunikation zu einer kleinen Abweichung kommt, werden die anderen dich auf jeden Fall in irgendeiner Form höflich auf diese Abweichung aufmerksam machen, ja, ja? Und deswegen, also und deswegen kann man gar nicht, ja, also
Abweichung in, wenn ich irgendwie Fehler mache oder wie ist diese Abweichung jetzt gemeint?
Unterbrochen hast zum Beispiel.
Wenn ich unterbrochen habe.
Ja, also an der Stelle, aber, halt nicht passt oder was weiß ich.
Aber manchmal muss man unterbrechen.
Klar,
das
absolut.
Ist der andere Punkt. Also ich glaube, so im normalen Gespräch ist Stottern kein Problem. Aber wo es für mich dann auch zum Teil schwierig ist, wenn jemand quasi keine erkennbare Pause lässt. Mhm. Wenn derjenige den Sprecher Wechsel nicht plant oder nicht angeht, sondern eben ständig das Rederecht behält. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was anderen dann auch schwer fällt. Aber ich fand, das ist für mich als Stotternde dann noch ein bisschen schwieriger, um überhaupt ins Gespräch reinzukommen. Und ich habe mir jetzt auch angewöhnt, da stärker dann eben ins Gespräch reinzugehen und unter Umständen auch gleichzeitig mit jemandem zu sprechen.
Ja,
also hätte ich vorhin, also früher denke ich nie getan.
Ja, überhaupt kein Thema. Also und letztlich können ja solche Überlappungen auch tatsächlich unterstützend wirken, ja, also dass man quasi so die Handlung auch so ein bisschen vorantreibt, ja, also deswegen sind Überlappungen jetzt erstmal nicht nicht negativ zu werden, und beim Thema Unterbrechung ist es auch immer so, zum Unterbrechen gehören immer zwei Personen, also das heißt, der eine, der unterbricht, und der andere, der zulässt, unterbrochen zu werden. Also ich glaube, bei uns ist es halt schon eine Herausforderung. Also ich meine, wir möchten natürlich auch ausreden und aussprechen, ja,
genau.
Ja, und ja. Aber das ist ja nicht Normalität. Also unsere Alltagskommunikation ist halt von Unterbrechungen, von Überlappungen durchzogen, was dann auch relativ schnell funktioniert, also wirklich in Mikrosekunden, aber ich glaube,
finde ich einen ganz wichtigen Punkt, genau.
Und jetzt noch kurz abschließend, weil ich glaube, da müssen wir kurz Musik spielen, Mechtelt, zu diesen Äs, die können im Prinzip auch tatsächlich anzeigen, hey, ich brauche gerade Unterstützung, ich komme nicht weiter. Also sprich, die erfüllen dir dann auch eher nochmal so einen unterstützenden, kooperativen Charakter. Oder dass man im Prinzip über ein R schon andeutet, okay, ich komme nicht weiter. Wie wär's, wenn du jetzt weitersprichst? Ja, also das.
Aber ist es, was man sagen will? Also das ist die Frage, ob man etwas tut, was man auch, wenn man sich das überlegt, auch tatsächlich tun will. Also würde ich mir nochmal anschauen. Ich habe auch noch einen Punkt.
Ja, schnell.
Ganz schnell. und zwar fällt mir auf, dass wenn ihr mit Flüssigsprechern redet, dass die euch auch oft totquatschen. Gut, so oft war es jetzt noch nicht, aber die haben schon sehr, sehr viel Redezeit.
Meinst du
jetzt wie ich jetzt auch?
In der Sendung, ja.
Ja,
gut, das ist halt oft so. Also ich meine, wir haben uns das ja auch das mal jetzt erst bewusst gemacht. Also das
ja.
ist das erste Mal, dass wir jetzt das tatsächlich als Punkt tatsächlich reflektieren. Also
okay.
das ist ja bei Stottern schon so, dass sie erstmal den anderen halt reden lassen, weil es ist bequem, da muss man nichts machen, aber es ist natürlich auch nicht das, was wir unbedingt wollen.
Ja, klar. Also, na gut, also ich glaube, mit Bequemlichkeit hat es jetzt, glaube ich, weniger zu tun. Also ich erinnere mich da also an dieses eine Interview mit dem von der Deutschen Welle zum Beispiel, der uns da auch echt, ja. Also der unglaublich viel erzählt hat, wo man sich aber auch nicht wirklich, also ich habe mich nicht hundertprozentig getraut, einfach dann auch einzugreifen, was vielleicht auch wieder so ein bisschen an der Hierarchie lag, ich habe keine Ahnung, aber
man gibt den anderen aber dann auch leicht viel Raum, ne?
Das stimmt schon, ja.
Will ich damit nur sagen.
Ja, absolut.
Wobei jedes Gespräch auch seine eigene Dynamik kriegt, also die, wo man aus seiner Haut auch nicht unbedingt rauskommt. Dann. Ja. Also das ist also ganz viel nonverbal auch verhandelt.
Ja, aber die Interviewpartner, die haben wir ja, also gut, ich meine, das ist ja die typische Telefonsituation. Ja, also ich bin, glaube ich, also im natürlichen Kontakt fällt es mir wesentlich leichter, ja. Also auch einfach auf mein Rederecht zu bestehen und mir das Rederecht auch zu holen. Wohingegen so am Telefon, also das ist eher so, dass man so seine Fühler versucht auszustrecken und zu schauen und so weiter. Genau, aber ich glaube, das führt jetzt echt zu weit. Und
jetzt müssen wir einen Break machen. Danke.
Tschüss.
Danke, Michael. Gerd, ciao. Musik bitte.
Ja, das war nochmal die Gruppe Beirut mit Scenic World. Ihr hört die Sendung Schöner Stottern bei LoRa 92.4 mit dem Thema Stottern, Turntaking und Rederecht. Im Studio unser Gast Miriam Littek.
Genau. Jetzt sind wir wieder da.
Jetzt sind wir wieder da.
ja, also das waren jetzt schon mal sehr wichtige Aspekte, die jetzt auch gerade Mechtet am Telefon nochmal angesprochen hat. Ich fände es wichtig, also dass wir uns jetzt einfach nochmal so ein bisschen über die Strategien unterhalten, die man so als Stotternder auch fahren kann, um reinzukommen ins Gespräch, deswegen,
auf jeden Fall immer Blickkontakt mit dem, der jetzt da gerade spricht, halten, auf jeden Fall. Und wie es ich oft mache, eben mit irgendwelchen Gesten, Handbewegungen oder einfach mal tief einatmen.
So also sich auf den...
Das sind meine Strategien, würde ich sagen.
Sich auf den Interaktionsprozess konzentrieren, also was da gerade läuft, wo jetzt die Gesprächspausen entstehen werden vielleicht.
Ja, also wo natürlich auch das Zuhören extrem wichtig ist, also und also gerade beim Stottern neigen wir ja erstmal dazu, uns dann erstmal mit unserer Unflüssigkeit auseinanderzusetzen und aus diesem Grund dann weniger unseren Fokus auf den Interaktionsprozess zu legen, also was da konkret passiert. Und ich glaube, da verpasst man dann auch so ein paar Sprecherwechsel. Stimmt, also deswegen ist da das Zuhören also auch nochmal was extrem Wichtiges. Und was du vorhin auch schon mal angesprochen hast, also auf jeden Fall, also auf jeden Fall, also wenn man auf fremde Personen trifft, auch das Stottern nochmal anzusprechen, ja. Also damit das
offen damit umgehen,
richtig, genau. Damit das Gegenüber im Prinzip auch schon weiß,
damit es sich einstellen kann,
richtig, ja. Genau, richtig, also, ja. das finde ich auch nochmal so einen ganz wichtigen Punkt.
Und was man auch natürlich als Trick oder Strategie bezeichnen kann, ist, dass man einfach letztlich auf die Antwort vom anderen anknüpft. Also was bereits jetzt schon erzählt worden ist oder eben dazu noch ein. Also Beispiel, damit man einfach für sich Zeit gewinnt beim Sprechen. Ja, das ist vielleicht auch nochmal so eine Strategie, würde ich sagen.
Den Redeimpulsen folgen, weil man ja manchmal als Stotternder den Redeimpuls zwar wahrnimmt, nur sich dann vielleicht denkt, das traue ich mir gar nicht bringen. Also da schauen, dass man trotzdem unterbringt einfach, was man sagen will. Also das ist praktisch, ja.
Ja, genau, genau. Also und dann, letztlich auch, wie die Mächte da am Telefon auch schon meinte, einfach auch, also auch akzeptieren kann, also dass Überlappungen so also im Sprecherwechsel im Prinzip was, also was Alltägliches sind, also Normales sind, und wenn euch dann jemand versucht zu unterbrechen, also was ja relativ häufig passiert, also insbesondere wenn es so ein bisschen hitziger hergeht, also auch einfach mal den Unterbrecher zu ignorieren, also und einfach mal weiterzureden, ja, also und einfach mal zu schauen, wie weit komme ich denn, ja. Also das ist, ich glaube, das kann man auch ruhig mal so zu Übungszwecken echt ein bisschen ausreizen, ja. Genau.
Klar. Ja, und dann eben an den Redeübergabe relevanten Stellen das hörbar machen, also eben zu signalisieren, ich bin jetzt noch da, ich rede noch. Also mit allen möglichen Mitteln, die es da gibt, also eben Gesten und Mimik und den anderen halt so intensiv anschauen, dass du merkst, hallo, ich bin jetzt noch da, ich habe noch was zu sagen.
Also der Punkt ist natürlich der, so was halt auch häufiger passiert ist, also wenn du in der Blockade drin bist, also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, also ich schaue dann erstmal weg, also das ist nicht lange, und das ist dann
der Punkt, wo der andere reinhaut.
Nee, eigentlich nicht, weil dann quasi der Blickkontakt nicht so wirklich hergestellt ist, denn ich schaue ja woanders hin, ja,
ja gut.
Ich komme dann aber eigentlich wieder zurück, sobald dieser kleine Hänger vorbei ist. Gut, ich meine, letztlich, man starrt sich ja in der Kommunikation eh nicht permanent an, ja, also genau, also aber letztlich, also dass man da auch echt mit dem Blickkontakt arbeitet, Also was ich auch immer extrem hilfreich finde, um einfach mir um das Rederecht zu sichern, ist, um dem Hörer eben auch Strukturierungshilfen anzubieten. Also sprich, ich habe jetzt 4, 5 Punkte, die ich ansprechen möchte. Punkt 1, 2, 3, 4. Also dann weiß der Hörer einfach, okay, der wird mir jetzt erstmal 4 Punkte erzählen. Also ich meine, es ist halt immer noch die Entscheidung vom Hörer, ob er nicht trotzdem reingeht, ja.
Wenn du sagst, ich habe jetzt da 5 Punkte anzumerken, dann sagt er also 2 vielleicht, 2 Grad noch, nicht 5.
Ja, aber das ist ja dann auch wieder miteinander ausgehandelt, genau. Und was auch immer hilfreich ist, halt solche Sachen wie einerseits und andererseits, entweder oder, also das sind halt...
Zeigt ja schon, dass da irgendwas kommt, ja.
Richtig, also und das muss man halt, und es funktioniert auch ganz gut.
Oder solche Sachen eben wie, was total wichtig ist, zum Beispiel, oder was ich schon die ganze Zeit sagen wollte, also das heißt ja dann jetzt, kommt was, müsst ihr euch jetzt wirklich noch anhören.
Was sind denn so die Strategien, wo ihr sagt, ja, das ist mein absolutes Favorite, das...
Eine Favorite-Strategie?
Oder ist wahrscheinlich eher was Situationsspezifisches, oder?
Ich glaube schon, dass das je nachdem...
Müsst ihr mal überlegen. Also mir hilft wirklich immer nur Blickkontakt und halt meine ganzen Handbewegungen, weil die mich einfach... also wirklich unterstützen, rhythmisch auch zu sprechen. Oder halt eben, dass ich wirklich an den anderen, der letztlich vor mir gesprochen hat, versuche anzuknüpfen.
Oder eben auch, tatsächlich kurz anspreche, lass mich ausreden, also das ist ja letztlich auch immer der Klassiker und das nimmt einen ja auch niemand für übel, also wenn man sagt, hey, ich bin noch nicht fertig oder sowas, das kann man ja ohne weiteres dann auch sagen, genau. Wollen wir nochmal Musik spielen, kurz, oder?
Ich hätte noch einen Punkt gehabt, und zwar das mit diesem, also es gibt noch ein bisschen aufgeladener Spreche, wo man dann auch eben signalisiert, beziehungsweise gar nicht möchte, dass der andere sich jetzt dann noch lange äußert. Das heißt, da gibt es dann schon so Sachen, dass man tatsächlich ja, in einen Konflikt kommt dann sehr leicht auch mit dem Sprecherwechsel.
Ja, also. Und was machst du dann? Weil ich glaube, es ist leichter, wenn man sich nur mit einer Person unterhält, sobald mehr dazu kommen. Ja. Ich glaube, neigen wir eher dazu, uns ein bisschen eher zurückzuziehen, oder? Also, weiß ich nicht, also ich kann jetzt nur von mir ausgehen, aber...
Je nachdem, also es ist... Also
ja, halt je mehr welche zuhören, desto aufgeregter ist man einfach, oder? Hm. Oder habe ich jetzt das falsch verstanden?
Nee, gut, also ich... Also jetzt mal unabhängig erstmal also von der Aufregung, obwohl die natürlich auch mit reinspielt, aber ich glaube, das ist, wenn quasi 10 Leute um das Rederecht kämpfen, ja, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, dann ist halt die Frage, und da kann es halt echt heiß hergehen.
Da geht's heiß her, ja.
Und das muss man dann auch kurz körpersprachlich dann anzeigen, aber letztlich, spannend wie immer, also das wird ja wirklich in Windeseile ausgehandelt, daher, genau.
Ja, und jetzt machen wir tatsächlich mal nochmal Musik, und zwar Django mit Default.
Ja!
Ja, das war das Lied Default von Django.
Das war jetzt mal so ein kleiner Überblick zum Thema Turntaking und Rederecht. Also ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Es ist ein unerschöpfliches Thema, da kann man sich wirklich stundenlang austauschen. Und entscheidend finde ich aber auch, was es halt für Möglichkeiten gibt, um sich dann auch das Rederecht zu sichern. Aber noch wichtiger finde ich eigentlich, in der Kommunikation eher auch um Kooperation ankommt. Ja, also dass man tatsächlich zusammen als Partner auch miteinander aushandelt. Wer denn als nächster spricht, und das sollte natürlich auf einer gleichberechtigten Ebene passieren. Jetzt kriegen wir gleich den moralethischen Touch hier rein. Auf jeden Fall sind wir für heute zu Ende.
Genau. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Studiogast Miriam Littek und freuen uns, wenn du auch weiterhin bei unserer Radiosendung dabei sein wirst.
Ja, und auch ihr könnt bei uns mitmachen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an info@schoenerstottern.de. Auf unserer Website www.schoenerstottern.de stehen euch unter dem Menüpunkt Nachhören unsere letzten Sendung zur Verfügung. Verantwortlich für die heutige Sendung waren Armin Steigenberger und Enrico Strathausen. Danke auch an unsere Technikerin Ruth Reif. Ihr hört uns das nächste Mal im Spätsommer, nämlich am Donnerstag, den 30. August. Euch einen schönen Sommer.
Ja, und auch von meiner Seite euch allen einen traumhaft entspannten Sommer mit vielen Sprecherwechseln. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schöner Stottern, was braucht's der Worte mehr? Weiter geht's bei Lora mit der Wellenreiterin Claudia Buchbauer mit dem Thema Nelly Bly, investigative Journalistin und Weltreisende im 19. Jahrhundert.